SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler. Ihnen einen schönen guten Abend. Themen in dieser Sendung unter anderem der Staatsakt für die Opfer der Flutkatastrophe. Wir reden mit dem rheinland-pfälzischen Opferbeauftragten Platzek. 50 Jahre BAföG, was ist aus dem Ausbildungsförderungsprogramm geworden? Fragen an den Geschäftsführer des Deutschen Studentenwerks. Und weitere Vorwürfe gegen die Bundesregierung in Zusammenhang mit der Afghanistan-Luftbrücke. Zu unserem ersten Thema. Mitte Juli überschwemmte eine unvorstellbare Flut Teile des südlichen Nordrhein-Westfalens und des nördlichen Rheinland-Pfalz. Viele Häuser wurden einfach weggerissen, die Infrastruktur zerstört, rund 180 Menschen kamen ums Leben. Am vergangenen Samstag gab es ein ökumenisches Gedenken im Aachener Dom, heute nun ein Staatsakt in Nürburg in der Eifel auf dem Nürburgring. Dort sagte soeben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer:
Wie schwer für viele von Ihnen der Weg hierher gewesen sein mag, kann ich nur erahnen. Unfassbar schwer wiegt der Schmerz über den Verlust geliebter Menschen. Unbegreiflich ist das Ausmaß dessen, was auf immer verloren ist. Die Naturkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli hat unser Land bis ins Mark getroffen. Die vielen Schicksale gehen mir nicht mehr aus dem Kopf.
Soweit die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, SPD. Bundespräsident Steinmeier sprach den Menschen Mut zu.
Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, wir stehen an Ihrer Seite. Wir wissen, dass in Ihrem Leben nichts mehr ist, wie es war. Aber Sie sollen wissen, auf Ihrem Weg zurück ins Leben lässt Sie Ihr Land nicht allein.
Bundespräsident Steinmeier. Vom Staatsakt berichtet Martin Gärtner.
Eingeladen sind über 2000 Gäste, und zwar die Angehörigen und Hinterbliebenen der 134 Todesopfer, die Bürgermeister der 250 betroffenen Orte und viele Helfer von Feuerwehr, Bundeswehr, Technischem Hilfswerk und den Rettungsorganisationen, die an den Flüssen Aa, Kyll, Prüm und Sauer im Einsatz waren. Viele Betroffene kommen mit gemischten Gefühlen zum Staatsakt. Es sei sehr schmerzlich, wieder an die schlimmen Stunden vor 6 Wochen erinnert zu werden, sagten einige Gäste bei ihrer Ankunft. Andererseits werde einem hier bewusst, dass man nicht alleine sei mit seinem Leid und dass die Solidarität nach wie vor sehr groß ist.
Martin Gärtner, der Staatsakt zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe ist nun noch Thema des SWR2-Tagesgesprächs mit Detlef Platzek, Opferbeauftragter der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Herr Platzek, inwieweit hilft denn öffentliches Gedenken den Opfern?
Na, das ist für die Opfer sehr wichtig. Sie wollen zum einen ja in den Mittelpunkt auch stellen, dass sie nicht vergessen werden. Und die Form, die man hier gewählt hat von Seiten der Landesregierung, ist eine sehr angemessene, ein Staatsakt. Und sie werden dort an der Veranstaltung heute sowohl die Politik als auch Vertreter der Hilfsorganisationen und vor allem, und das ist mir auch sehr wichtig, sehr viele Opfer sehen und die kommen auch zu Wort. Und das ist für die Opfer ein zentraler Punkt, dass sie zu Wort kommen.
Was hat das Ganze mit Politik zu tun nach dem Motto, seht her, wir kümmern uns?
Die Politik hat natürlich hier eine große Herausforderung. Sie wissen, und die Hörerinnen und Hörer haben das sicherlich auch wahrgenommen, dass sowohl die rheinland-pfälzische Landesregierung als auch der Bund sehr viele finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Und dies ist eine so große Katastrophe, damit kommen die Menschen alleine nicht zurecht. Und da ist Politik gefordert. Und deswegen ist es auch gut, dass sie Gesicht zeigt.
Mit Wahlkampf hat das nichts zu tun?
Nein, also da bin ich mir 100% sicher, dass das mit Wahlkampf nichts zu tun hat. Ich will nicht ausschließen, dass der eine oder andere das auch als so etwas missbrauchen möchte. Aber bisher ist das in diesen Ausmaßen nicht aufgetreten, dass ich als Opferbeauftragte protestieren müsste.
Dafür ist die Katastrophe wohl auch zu gravierend. Herr Platzek, woran fehlt es den Betroffenen derzeit am meisten?
Wir kommen jetzt in einer Phase, wo der erste Schutt weggeräumt wurde, die ersten wichtigen Sachen wiederhergestellt wurden, wie Brücken und dergleichen. Jetzt geht es in der Abwicklung der Leistungen finanzieller Natur, also zu den Versicherungen und zu den Hilfsangeboten. Und die Opfer möchten zum einen jetzt schnelle Hilfen, Also insbesondere auch, was die Entschädigungsleistung und die Ansprüche angeht, das richtet sich an die Adresse der Versicherer, aber auch die staatlichen Unterstützungen, sodass sie so schnell wie möglich wieder in ihre normale Situation, in ihr normales Leben zurückkommen können.
Inwieweit geht das schnell und unbürokratisch? Das ist ja momentan das Dringendste.
Ja, das ist eben, wir sprachen ja gerade darüber, das Ausmaß der Katastrophe ist ja sehr groß. Und die Ansprüche, die dort mit Recht gestellt wurden von den Opfern, die sind auch sehr umfassend. Und so ganz ohne Bürokratie wird das nicht gehen, denn wir brauchen auch eine Form der, sag ich mal, objektiven Gerechtigkeit. Und die wird nicht immer mit den subjektiven Ansprüchen in Einklang zu bringen sein. Insoweit wird es auch nicht auszuschließen sein, dass der eine oder andere dann enttäuscht ist und sich dort nicht so wiederfindet, wie er sich das persönlich vorstellt. Aber wichtig ist, und da kommen wir auf den Staatsakt heute zurück, dass man deutlich macht, dass es nicht eine Hilfe ist, die heute und jetzt zur Verfügung steht, sondern dass auch morgen und übermorgen noch jemand da ist, an den man sich wenden kann.
Also es muss aber auf jeden Fall gerecht zugehen.
Ja, aber der Gerechtigkeitsbegriff ist immer ein subjektiver Begriff und Sie müssen versuchen, das objektiv darzustellen. Aber als Opfer haben Sie ganz individuelle subjektive Ansprüche. Und es ist nicht immer ganz einfach nachvollziehbar, warum dort geholfen wird und dort noch nicht, warum die Leistung hier so hoch ist und die Leistung hier doch etwas niedriger ist bei dem Nachbarn oder bei mir selbst. Und da ist es eine große Herausforderung für alle Beteiligten, dass man das transparent macht und damit auch deutlich macht, warum das nicht überall gleich sein kann. Wir kennen das auch aus anderen Großschadenslagen, die Opfer müssen in den Mittelpunkt des Handelns gestellt werden und die Opfer werden ihre Ansprüche für sich formulieren. Aber es muss natürlich, wenn Sie das unter Gerechtigkeit verstehen, dann bin ich dann ganz bei Ihnen. Es muss in einen Maßstab gegossen werden, sodass jeder nachvollziehen kann, warum bestimmte Hilfestellungen hier in dem Maß und bei anderen Opfern vielleicht im anderen Maß ausgedrückt wurden.
Müssen denn Hilfezahlungen an Klimaschutzauflagen gekoppelt werden? Ich denke da an Flächenversiegelung beim Wiederaufbau, dass das eben nicht so stattfindet und an Renaturierung und andere Sachen?
Ja, das ist ja ein sehr weites Thema, was zurzeit auch diskutiert wird, was auch bei den Opfern angekommen ist, was auch dort diskutiert wird. Das heißt, die Frage, kann ich denn überhaupt dort mein Zuhause wieder so aufbauen, wie es vorher war? Das wird nicht in jedem Einzelfall möglich sein. Und es wird aber auch nicht möglich sein, das so einfach zu vermitteln. Aber es wird Aufgabe der Landesregierung, der politisch Verantwortlichen vor Ort sein, deutlich zu machen, hier geht das in dem Maße, wie es vorher war, nicht. Und hier brauchen wir andere Lösungen.
Können Sie eine Prognose abgeben, ab wann im Ahrtal, in den Hochwassergebieten, wieder einigermaßen Normalität des Lebens herrschen wird?
Ja, eine gewisse Normalität haben wir jetzt schon erreicht. Wir haben Schulen und Kitas wieder so für die Menschen zur Verfügung gestellt, dass ein Besuch möglich ist. Nicht so, wie man das vorher vielleicht gewohnt war, aber das findet schon statt. Es gibt mittlerweile wieder Brücken im Ahrtal, auch wenn es Behelfsbrücken sind. Und der Prozess wird sehr lange dauern, bis wir, sage ich mal, durchs Ahrtal fahren und dann sagen, ach, hier war doch mal was und man sieht das nicht mehr. Also das wird sicherlich viele, viele Jahre in Anspruch nehmen. Und die Nachsorge, wenn ich das nochmal auf meinen konkreten Aufgabenbereich begrenzen darf, wird sich über Jahrzehnte hinziehen. In der unterschiedlichen Intensität. Zurzeit ist es so, dass die Menschen sehr viel Hilfe brauchen und die Hoffnung ist, dass man auch dazu übergeht, dass insbesondere was die Nachsorge angeht, mehr oder weniger dann in eine Selbsthilfe übergeht. Aber wenn Sie denken mal an Rammstein, wir hatten vor einigen Tagen 33 Jahre Flugkatastrophe Rammstein. Die Menschen treffen sich heute noch und gedenken auch noch dem Tag.
Detlef Platzek, der Opferbeauftragte der rheinland-pfälzischen Landesregierung im Gespräch. Er ist jetzt gerade beim Staatsakt für die Opfer der Flutkatastrophe dabei. Deshalb haben wir das SWR-2-Tagesgespräch vor der Sendung aufgezeichnet. SWR 2 aktuell, 18 Uhr und 14 Minuten, Themenwechsel. Außenminister Maas beendet heute seine viertägige Reise, die ihn unter anderem in mehrere Nachbarländer Afghanistans geführt hat. Hauptzweck der Reise war, auszuloten, wie weitere Ortskräfte und andere Ausreisewillige außer Landes gebracht werden können. Außer Zweifel steht nämlich, dass die Bundesrepublik wie andere Länder auch vom schnellen Vormarsch der Taliban überrascht wurde. Die Hilfe in Form der Luftbrücke zu spät kam und viel zu klein ausfiel. Entsprechende Vorwürfe formulierte heute auch die Initiative Luftbrücke Kabul, die in Berlin demonstrierte. Isabel Reifenrath berichtet.
Klimaaktivistin Luisa Neubauer trat zusammen mit den anderen Organisatoren der Aktion Luftbrücke Kabul in Berlin vor dem Bundesinnenministerium auf. Sie liest aus einem Brief einer afghanischen Klimaaktivistin vor.
Ich erkenne meine Stadt nicht wieder. Keiner kann arbeiten. Ich und die anderen Aktivistinnen haben das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Sogar von den Organisationen, mit denen wir über die Jahre eng zusammengearbeitet haben. Wir haben das Gefühl, dass niemand weiß, was wir durchmachen. Wir haben das Gefühl, dass niemand wissen kann, was wir durchmachen. Und dass der Rest der Welt einfach so weitermacht wie bisher.
Neubauer ist tief bewegt. Sie sagt, es sei ihr nicht neu, dass die Regierung Warnungen missachtet. Aber dass nur so wenige Menschen aus Afghanistan evakuiert worden, sei
eine neue Dimension von Ignoranz, die wir von Seiten der Regierung erleben.
Die Bundesregierung will noch mehrere 10.000 Ortskräfte und ihre Familien aufnehmen. Über die Nachbarländer sollen sie nach Deutschland kommen. Die Botschaften dort wurden bereits personell verstärkt. Die Aktion Luftbrücke konnte mit ihrem privaten Charterflug nur 18 Menschen mitnehmen. Die Initiatoren werfen der Regierung vor, zu bürokratisch vorgegangen zu sein. Es sei immer nur um die Listen gegangen und die Überprüfung der Namen auf den Listen.
Was wir uns vor allem überlegen müssen, ist, wer gehorcht eigentlich hier wem und warum sind wir eigentlich direkt vor dem BMI? Findet vielleicht diese deutsche Evakuierung der letzten Wochen genau unter dem Mantra 2015 darf sich nicht wiederholen statt? Und wenn ja, wer steckt eigentlich dann letzten Endes dahinter?
Matthäa Weihe von der Seenotrettung Sea-Watch glaubt, dass die Zivilbevölkerung handlungsfähiger ist als die Regierung. Den Vorwurf, man habe nicht helfen wollen, wies der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christopher Burger noch einmal vehement zurück.
Wenn das nicht in unserem Interesse gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich diese Unterstützung nicht geleistet. Insofern scheint mir das auch ein sehr wenig plausibler Vorwurf.
Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Und ohne die Hilfe des Auswärtigen Amtes hätte der private Charterflug Kabul leer verlassen müssen, so Burger. Auch der Bundesinnenminister unterstütze solche Rettungsaktionen, sagte sein Sprecher Steve Alter.
Das hat nichts mit Bürokratie zu tun, sondern es gibt ganz viele Akteure. Und private Unterstützung ist hilfreich, aber es muss in irgendeiner Form konzeptionell eingebettet sein.
Die Aktion Luftbrücke rief zu Spenden auf. Mit dem Geld sollen afghanische Aktivisten bei ihrer Ausreise unterstützt werden, die nicht auf den Listen der Regierung stehen. Außerdem forderten die Aktivisten die Bundesregierung auf, jetzt Luftbrücken aus den Nachbarländern einzurichten.
Der Bericht von Isabel Reifenrath. Es sind viele Menschen, die Afghanistan verlassen wollen, gut Ausgebildete, die in dem Land keine Zukunft mehr für sich sehen, Frauen, die befürchten, dass sie ihren Beruf überhaupt nicht mehr ausüben können, politisch Andersdenkende und natürlich die Ortskräfte der Alliierten und ihre Familien, auch die der Deutschen. Gerade sie haben einen klaren Vorteil, können hier auf Hilfe zählen, wenn sie denn erst einmal in der Bundesrepublik sind. Björn Dahke.
Die ehemaligen Ortskräfte aus Afghanistan und andere Schutzbedürftige bekommen in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis. Sie sind also keine Asylbewerber. Das Bundesinnenministerium kann die Erlaubnis aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen erteilen. Im Aufenthaltsgesetz heißt es, zur Wahrung der politischen Interessen der Bundesrepublik. Ortskräfte, ihre Ehepartner und minderjährige Kinder dürfen erst einmal für maximal 3 Jahre bleiben. Dann kann der Aufenthalt verlängert werden. Nach ihrer Ankunft in Deutschland werden die Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen der Bundesländer gebracht. Wer wie viele Menschen aufnimmt, richtet sich nach Bevölkerungszahl und dem Steueraufkommen der Länder. Bayerns Innenminister Herrmann rechnet zum Beispiel mit 700 oder 800 Menschen. Ziel ist es, den Aufgenommenen möglichst bald eine eigene Wohnung zu vermitteln. Viele Städte und Gemeinden haben schon Hilfe angeboten. Wer eine Aufenthaltserlaubnis hat, darf uneingeschränkt in Deutschland arbeiten. Ausbildung und Studium sind auch möglich. Abschlüsse von Schulen und Universitäten können unter bestimmten Bedingungen anerkannt werden. Wer noch keinen Job gefunden hat oder zum Beispiel Kinder betreuen muss oder krank ist, kann Sozialleistungen beantragen, so wie deutsche Staatsbürger auch. Wie viele Menschen Deutschland auf diesem Weg aufnimmt, ist noch unklar. Das Bundesinnenministerium kennt nach eigenen Angaben mehr als 40.000 Menschen, die als Ortskräfte in Afghanistan gearbeitet haben oder eng mit ihnen verwandt sind. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass noch eine hohe vierstellige Zahl an Menschen hinzukommt, für die Deutschland humanitär verantwortlich ist, etwa Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler.
Der Bericht von Björn Dahlke. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz oder kurz BAföG, das die finanzielle Unterstützung von Studierenden, Schülerinnen und Schülern regelt, feiert heute einen runden Geburtstag. Es wird 50. 1971 führte die damalige sozialliberale Bundesregierung unter Willy Brandt das BAföG ein. Am 1. September des Jahres trat es in Kraft. Es sollte so mehr jungen Menschen aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien beispielsweise ein Studium ermöglicht werden. Im Laufe der Jahre und der wechselnden Regierungen wurden die Rahmenbedingungen mehrfach verändert, wenn sich beispielsweise die politischen Mehrheitsverhältnisse änderten. Trotz steigender Studentenzahlen sinkt die Zahl der BAföG-Bezieher inzwischen jedoch. Im letzten Wintersemester, also 2021, waren 2,9 Millionen Studierende eingeschrieben, so viel wie nie zuvor. Immer weniger bekommen allerdings BAföG, rund 640.000 waren es letztes Jahr, ein Viertel weniger als vor 30 Jahren. Achim Meyer auf der Heide ist Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Herr Meyer auf der Heide, die Studierendenzahlen steigen, die Zahl derer, die BAföG beziehen, sinkt deutlich. Wie lässt sich denn dieser Gegentrend erklären?
Gut, das hängt damit zusammen, dass diejenigen, die förderberechtigt sind, also der Anteil ist gesunken seit 2007 von über 70 auf 63%, dann sind die Einkommensfreibeträge nicht in dem Maße mitgestiegen, um eben auch tatsächlich mehr fördern zu können. Und es gibt unterschiedliche Gründe eben dafür, dass die Förderberechtigung weggefallen ist. Das heißt, dass 70% der Studierenden erst im zweiten Semester nach der Regelstudienzeit fertig werden. Und die Regelstudienzeit aber Grundlage für die Förderungshöchstdauer ist, das sind Studierende, die einen Fachrichtungswechsel vollzogen haben und dann auch irgendwann aus dem System rausfallen. Das sind Studierende, die möglicherweise vorher eine Berufsausbildung absolviert haben und nicht die notwendigen Anwartschaftszeiten für ein elternunabhängiges BAföG erreichen. Das gilt auch gleichermaßen für Studierende mit Migrationsstatus, bei denen dasselbe Problem ist. Und es sind die Altersgrenzen. Wer also möglicherweise nach einer Berufstätigkeit später ein Studium aufnehmen will und die 30 überschreitet, kann für einen Bachelor kein BAföG mehr beantragen und für 35 einen Master studiert, dann auch kein BAföG beantragen.
Was könnte denn getan werden, um diesen Trend umzukehren?
Also das Wichtigste ist erstmal, dass man den Bedarf sowieso feststellt, also was Studierende überhaupt benötigen. Wir haben jetzt 861 Euro, die sich zusammensetzen aus Krankenversicherungsbeitrag, aus dem Grundbedarf, aus der Wohnpauschale. Die Wohnpauschale beträgt 325. Die durchschnittlichen Kosten liegen inzwischen mindestens bei 400 und selbst die Familiengerichte setzen 375 an, also 50 Euro mehr. Beim Grundpauschale sind es 427, da setzen die Familiengerichte 485 an und damit ist man schon 110 Euro höher mindestens, also um den Bedarf festzusetzen. Und man muss ja sagen, das BAföG ist ja ein Substitut für den fehlenden Elternunterhalt und ist daran gekoppelt. Und insofern müsste man damit anfangen. Das nächste, Einkommensgrenzen oder Einkommensfreibeträge kräftig erhöhen. Die letzte Erhöhung hat sich ja erstreckt auf drei Stufen. 19, 20 und 21 kommt noch eine. Wir hatten damals schon gesagt, hätte man 19 machen müssen. Das hängt auch damit zusammen, dass jahrelang nichts passiert ist. Ja gut, und dann auf jeden Fall die Regelstudienzeit plus zwei Semester zu fördern, um eben auch tatsächlich dann den Studierenden, den studentischen Lebenslagen gerecht zu werden.
Viele Studenten arbeiten neben dem Studium her. Es werden immer mehr laut Statistik. Auch das ein Trend der letzten Jahre. Viele haben jetzt wegen Corona ihre Jobs verloren oder bekommen in den Semesterferien in der vorlesungsfreien Zeit keine Studentenjobs. Wie sehr hat denn Corona sich auf die wirtschaftliche Situation der Studierenden ausgewirkt?
Also zunächst muss man sagen, dass wer möglicherweise weniger von den Eltern bekommen hat und die Eltern weniger Einkommen hatte, konnten einen Aktualisierungsantrag stellen beim BAföG. Und dem ist dann auch Rechnung getragen. Da haben aber nicht viele Anträge gestellt, das muss ich sagen. Dann ist das Nächste, was die Bundesregierung organisiert hat, dass eben beim bei einem Nicht-Anrechnung eines Vollsemesters eben auch entsprechend die Förderungshöchstdauer sich verlängert hat. Und dann war das wichtigste Instrument natürlich die Überbrückungshilfe, die die deutschen Studentenwerke umgesetzt haben seit Ende Juni letzten Jahres. Da sind ja auch über 100.000 Studierende gefördert worden, die mit einem Zuschuss von bis zu 500 Euro monatlich, und das hat schon vieles getragen.
Also da wurde genug getan?
Da wurde viel getan. Das Problem war eigentlich, dass wir feststellen mussten, dass es viele Antragsteller gab, die nicht pandemiebedingt in die Notlage geraten sind. Und das hängt damit zusammen, dass sie sowohl aus dem BAföG, aus anderen Finanzierungen rausfallen und schon vorher in einer finanziellen Notlage waren. Und darauf weisen wir ja seit Jahren hin. Das BAföG muss hier dringend angepasst werden, um die untere Mittelschicht zu erreichen.
Das heißt also letztlich, die Eltern liegen irgendwie knapp über der Bemessungsgrenze und können ihre Kinder aber trotzdem nicht so unterstützen, wie sie das gerne möchten, sind aber letztlich auch nicht BAföG-berechtigt.
Völlig richtig. Die Kinder sind nicht BAföG-berechtigt und die Eltern haben zu wenig Geld. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass der Median im Studierendenalter liegt bei 23,4. Das heißt, über 50% der Studierenden sind eben über 23,4 Jahre alt, damit auch weit über 25 zum Teil. Und mit 25 fällt das Kindergeld weg. Und viele Eltern haben möglicherweise zumindest das Kindergeld durchgereicht. Und diese Unterstützung fällt dann auch weg.
Das war Achim Meyer auf der Heide, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, zu 50 Jahre BAföG. Eine nationale Moorstrategie hat das Bundesumweltministerium heute vorgelegt. Das hat so ein bisschen was von schnell noch auf den letzten Metern. Moore sind ein wichtiges Thema. Allerdings hat man sich in der Bundesregierung bislang nicht auf eine gemeinsame Moorstrategie einigen können. Aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium gab es Widerstand. Deshalb jetzt der Versuch im Alleingang, weil Moorschutz eben wichtig ist für die Biodiversität und vor allem für Klimaschutz, so der Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart. Welche Rolle die Moore beim Klimaschutz spielen, berichtet Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Umweltredaktion.
Moore speichern doppelt so viel CO2 wie alle Wälder der Welt. Diese Rechnung funktioniert aber nur, solange es ein nasses, funktionstüchtiges Moor ist. Wird es trockengelegt, entwässert, um Torf zu stechen, um den Boden zu beackern oder zu beweiden, dann geht der Schuss nach hinten los. Dann werden all die gebunkerten, klimaschädigenden Treibhausgase nach und nach wieder freigesetzt. In Deutschland ist genau das mit gut 90% der Moorfläche gemacht worden. Wenn man also die wenigen noch bestehenden Moore schützt, wenn man die trockengelegten wieder bewässert und wenn man eine schonende, nachhaltige Nutzung für die Moorböden findet, dann ist das ein ziemlich fetter Batzen, den man dem Klimaschutzkonto am Ende gutschreiben kann. Allein die Moore in Baden-Württemberg speichern geschätzt 30 Millionen Tonnen CO2. Das ist so viel, wie der deutsche Flugverkehr in Vor-Corona-Zeiten jährlich verursacht hat. Und auch in Baden-Württemberg werden deutlich mehr als die Hälfte der Moore noch land- und forstwirtschaftlich genutzt. Da steckt also noch mehr Klimaschutzpotenzial drin. Wenn eine Moorstrategie genau bei solchen landwirtschaftlich genutzten Moorflächen nicht greifen soll, wie es das Bundesagrarministerium will, dann ist sie verschenkt. Denn die machen zum einen den größten Teil der Moorlandschaften in Deutschland aus und zum anderen sind sie derzeit noch für ungefähr 5% der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Umweltredaktion. Schritt für Schritt hat die EU seit 2009 die herkömmlichen Glühbirnen verbannt. Zuerst die 100-Watt-Birne, dann die mit 75 Watt und genau heute vor 10 Jahren war dann die 60-Watt-Glühbirne dran. Ab 1. September 2011 durfte sie nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Der Grund? Energiesparen. Fast der gesamte Strombedarf einer Glühlampe verpufft als Wärme. Nach EU-Standards war die Glühlampe ineffizient. Man war der Meinung, dass es Besseres gäbe und setzte die Verbote durch. Elke Klingenschmidt berichtet.
Jede einzelne Lampe verbraucht jetzt weniger. Stromersparnis 85%. Die LED-Leuchten verbrauchen nämlich gerade mal 1/7 der Energie einer traditionellen Glühbirne. Hauptgrund? Sie verheizen weniger davon. Die alten Birnen waren nämlich streng genommen Heizungen mit eingebauter Beleuchtung. Nur 5% des Stroms machte da Licht, der Rest war Abwärme. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen hat festgestellt, der Stromverbrauch privater Haushalte für Beleuchtung ist seit dem Glühbirnenverbot um rund 15% gesunken. Aber auf den gesamten Stromverbrauch der Haushalte hat sich das längst nicht so drastisch ausgewirkt. Da ist zum einen der sogenannte Rebound-Effekt. Leider lässt man nämlich stromsparende Lampen gern länger brennen und gönnt sich mit gutem Gewissen auch ein paar mehr Lampen als früher in der Wohnung, denn sie sind ja so sparsam. Zweitens gibt es immer mehr Single-Haushalte. Die verbrauchen generell mehr Energie pro Person. Und außerdem macht Beleuchtung nur einen kleinen Teil des Stromverbrauchs der Privathaushalte aus. Was man da einspart, wird von immer mehr Haushaltselektronik wieder wettgemacht. Denn der absolute Stromverbrauch, der ist in den vergangenen 10 Jahren in etwa gleich geblieben.
Elke Klingenschmidt berichtet.